dachte so, wir schauen jetzt einfach, was kann ich als normalsterbliche Person machen, um mich besser zu schützen und um mehr Privatsphäre und Sicherheit in meinem Alltagsleben einzubauen. Also, das wird sicher ein sehr, sehr cooler Talk. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wir beide haben versucht, ein Jahr lang ein bisschen mehr Technik zu verstehen, beziehungsweise ich habe eigentlich versucht, ein bisschen mehr Technik zu verstehen und zu gucken, wie können wir als eben Nicht-Techniker, ohne unser Leben komplett umzustellen, uns digital ein bisschen mündig zu machen. Und Leben nicht umstellen heißt, für mich ist das nicht möglich zu sagen, okay, ich werde morgen alles, was ich habe, einfach verschrotten. Also mein Smartphone und mein Rechner und sonstige Dinge, weil dann kann ich am Leben ja nicht teilnehmen. Also Ziel war zu sagen, ja, wir müssen weiter mit unseren Sachen leben, aber wir gucken, wie können wir uns befreien.
Genau. Und um euch zu erzählen, wie wir eigentlich auf die Reise gekommen sind, vielleicht ganz kurz zur Motivation. Es fing eigentlich so ein bisschen an mit der Privacy Week im letzten Jahr hier. Ich habe beruflich halt sehr viel mit der Theorie um das Thema Digitalisierung zu tun, aber ein wirkliches Gefühl für Privacy und Security im privaten Bereich hab ich bis dato nicht gehabt. Und die Privacy Week letztes Jahr hat mich da sehr stark sensibilisiert. Und was für mich eine Motivation war, waren zum einen die Szenarien, die über bestimmte aktuelle Romane einem vor Augen gehalten werden, wie NSA, wo wir gestern schon was drüber gehört haben, Quality Land oder auch Unauthorized Bread, wo man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung wir weiterlaufen, wenn nichts passiert. Und mein Ziel war eher, sowas zu versuchen, was normalerweise beim Gynäkologen ist, der Frau erklärt, wie sich eine Schwangerschaft anfühlt. Und ich kann nicht über Digitalisierung reden, wenn ich es nicht selber mal gemacht habe. Und das war für mich so der Grund. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal ein Jahr lang gucken, ob wir es hinkriegen, digital mündig zu werden. Das war meine Motivation. Und Katharina habe ich damit überfallen. Und dann kamen
Ja,
noch
genau.
ihre
Also
Argumente.
ich war letztes Jahr nicht auf der Privacy Week, als eben diese Idee geboren worden ist, dass wir das ein Jahr versuchen. Volker kam ganz begeistert nach Hause und sagte: So, ich habe dich mitverkauft, du musst da mitmachen. Besprochen ist es zwar nicht, aber du machst jetzt mal. Ich habe zuerst ja gesagt, eben damit der Haussegen nicht schief hängt und ich einfach meine Ruhe habe. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich aber ganz glücklich darüber, dass wir das gemacht haben. Ansonsten so ein bisschen was mit Daten habe ich schon gemacht. Ich bin zwar Arzt, habe aber in der Versorgungsforschung gearbeitet, wo man einfach mit Medizindaten umgeht, sodass ich schon ein bisschen Einblick da habe, wenn ich jetzt unterschiedliche Daten habe, was ich denn mit diesen Daten basteln kann und was ich machen kann. Wie Volker habe ich auch diverse Bücher gelesen. Ich werde dann jetzt auch hier am Samstag über das Buch von Herrn Eschbach, NSA, berichten, was ich vor einem Dreivierteljahr gelesen habe, was mich extrem erschüttert hat, so ein bisschen, weil natürlich auch das, was dort beschrieben wird, ja alles heute möglich ist. Das Letzte ist vielleicht so ein bisschen Ehrfurcht vor der Technik. Also gehöre zu den Leuten, die natürlich im letzten Jahrtausend geboren sind, in der Schule waren, studiert haben. Ich habe zu einer Zeit studiert, da war halt das mit dem Internet noch nicht so ganz da. Und Rechner gab es eigentlich auch nicht, sondern man hat halt auf Schreibmaschinen noch geschrieben und mit der Hand geschrieben. Und irgendwann kam diese Technik und es ist so eine gewisse Ehrfurcht bei mir da, dass ich sage, huch, das machen Leute, die haben wahnsinnig viel studiert und gemacht und getan. Und diese Ehrfurcht wollte ich ehrlich überwinden, dass wir einfach Sachen ausprobiert haben.
Ja.
Man muss das vielleicht dazu sagen, wir hatten ein Backup, also.
Das kommt gleich. Genau.
Dann mach.
Genau, dann mach. Einfach nochmal so ein bisschen euch erklären, was uns eigentlich motiviert hat. Der Umgang mit unseren Daten. Im Grunde genommen werden unsere Datenspuren systematisch erfasst und gespeichert, egal wo. Auf Computern, bei Internetdiensten, bei der Telekommunikation, beim Einkaufen, wenn wir halt bargeldlos bezahlen und so weiter und so fort. Und das geschieht meistens, und das lernt man hier auch auf der Privacy Week, im Hintergrund und ohne, dass wir das eigentlich auch uns bewusst machen oder überhaupt mitbekommen. Und unsere Daten sind heute Ware geworden. Und das Sammeln und Auswerten halt dieser großen Datenmengen ist eigentlich überhaupt kein Problem mehr, sondern ernährt riesige Wirtschaftszweige auch. und die sich darauf spezialisiert haben, halt die Daten zusammenzuführen, um damit halt Personenprofile von uns zu erstellen. Und die kann man zusammenführen über soziale Netze, Tätigkeitsprotokolle am Rechner, Bewegungsprofile auf unserem Handys, Browserverhalten und so weiter und so fort. Und damit werden wir eigentlich ziemlich gläsern für eine ganze Menge von Firmen, die unsere Profile dann verkaufen. Und das Schlimme ist, dass die Datenschutzgesetze in der Wirtschaft teilweise auch ignoriert werden. So, und das ist erstmal so die Ausgangssituation gewesen, wo wir gesagt haben, da versuchen wir doch mal, was wir als technische Laien können, dagegen zu tun. Weil die Konsequenz, wenn man nichts macht, heißt, wir bekommen willkürliche Raster, die uns diskriminieren, sei es aufgrund unserer finanziellen Prioritäten oder Profildaten, sei es aufgrund unserer Gesundheitsdaten, sei es aufgrund unseres Wohnsitzes etc. etc. Dann, Datensammlungen werden regelmäßig durch verschiedene Akteure missbraucht. Das hören wir hier auch regelmäßig, ob das die Unternehmen sind, die Geheimdienste, die Kriminellen. Und ja, bei Bedarf werden leider diese Daten auch dem Staat weitergegeben. Und die Daten, die Staaten treiben halt mit den Geheimdiensten selber auch aktiv Überwachungsprogramme, um uns auszuspionieren. Und wir haben jetzt versucht, zunächst uns selber nochmal bewusst zu machen, was ist denn eigentlich die konkrete Fragestellung oder was sind die beiden Fragestellungen, die wir uns stellen für dieses Jahr und was bedeutet das im Konkreten? Und ja, die erste Fragestellung, es hört sich ein bisschen theoretisch an, wie Katharina mir auch immer sagt, was bedeutet sowas wie eine digitale Selbstbestimmung oder Souveränität in der Praxis, wenn man sie im privaten Bereich erlangen möchte? Und wir haben das für uns definiert. Selbstbestimmung beim Kauf von Hardware, bei der Nutzung von Software, Apps und Betriebssystemen, bei der Nutzung von digitaler Kommunikation, beim Browsen im Internet und bei der Nutzung von sozialen Medien. Das war erstmal das, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich das, was wir darunter im Alltag verstehen. Und es gab dann noch eine zweite Frage.
Wobei man vielleicht dazu noch sagen muss, also dieses Wort digitale Souveränität haben wir relativ lange diskutiert. Was heißt denn das eigentlich? Ja? Also was wollen wir am Schluss und wie können wir das erlangen? Beziehungsweise was ist uns auch wirklich wichtig? Ja? Ja. Und das waren Diskussionen, also es hat irgendwie geholfen, dass wir die gleiche Wohnadresse haben. Wir haben nämlich dann diskutiert beim Fahrradfahren, morgens beim Frühstück und Sonstiges. Und das sind einfach Dinge, die man sich auch vorweg nochmal wirklich überlegen muss, was will ich erreichen und was ist mir wichtig und was ist nicht nur für mich wichtig, sondern was ist auch für mein Umfeld wichtig.
Genau. Und wir haben uns dann halt auch die Frage gestellt, welche Punkte bzw. Aspekte umfasst das eigentlich jetzt ganz konkret und wie kann man das Ganze im Alltag erlangen? Und wir haben diese digitale Selbstbestimmung oder Mündigkeit runtergebrochen in drei Teile, nämlich die Datensouveränität und Datenhoheit. Das heißt, das Wissen um die Erzeugung, Existenz und Nutzung von eigenen wie auch weiteren Daten und die Rechte und die Möglichkeit im Umgang mit unseren eigenen Daten. Das zweite, die Gerätesouveränität, das heißt freie Entscheidung beim Kauf von Hardware oder anderem digitalen Zubehör, inklusive der freien Entscheidung von Nutzung zugehöriger Software, das heißt Betriebssysteme, Programme etc. und die Möglichkeit, auch verschiedene Geräte miteinander zu verwenden. Und der dritte Punkt ist im Grunde genommen auch die Sicherheit dann noch bei der Nutzung von Geräten mit verschiedenen Softwaren etc. Das heißt, die Einschätzung von technischen und Datensicherheit bei den verwendeten Systemen, Sicherheit auf den Geräten langfristig sicherstellen zu können, die Möglichkeit, das Ende auch von Sicherheit zu erkennen und auch entsprechende Handlungsoptionen zu kennen und anwenden zu können. Sowie ein weiterer Punkt, nämlich das Vertrauen in Informationen und Nachrichten, die man im Internet findet und in anderen digitalen Quellen. Das war jetzt zunächst, wenn man so will, das, was wir uns vorgenommen haben. Das war ein ganzer Batzen. Und zur Vorbereitung und Begleitung, das hatte Katharina jetzt gerade schon gesagt.
Genau, also wir haben dann uns überlegt, wo können wir Informationen finden? Also jeder hat ja so ein bisschen was gehört über die Quellen, dass irgendwelche Daten geklaut werden. Aber wenn man sich wirklich mal dafür interessiert, was kann ich konkret machen, dann findet man relativ wenig Dinge, die ich verstanden habe. Also es gibt natürlich einiges und wenn man ein Technikstudio hat, versteht man wahrscheinlich das Ganze, was da drinnen steht. Ich habe es nicht verstanden. Bin meistens schon im dritten Satz ausgestiegen, weil da irgendwelche Abkürzungen verwendet worden sind, die nicht mein Leben sind. Ja? Also ich kenne medizinische Abkürzungen, aber nicht diese. Und diese Quellen, das haben wir auch in diesem einen Jahr gesehen, die ändern sich mit der Zeit. Also das, was wie gesagt am Anfang richtig war, ist nach dem halben Weg auf einmal nicht mehr richtig gewesen oder es kam irgendwas Neues dazu, sodass wir einfach mehrfach in diese Quellen gucken mussten und das, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, in der Hälfte des Weges einfach geändert werden musste. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir hatten das große Glück, dass wir vom C3 Wien gecoacht worden sind. Das war auch ganz wichtig, weil wir dann auch wirklich versucht haben, Dinge zu machen. Also Volker hat es geschafft, ein Smartphone zu crashen. Und das wurde
das
dann,
hätte ich auch ohne Hilfe geschafft. Also.
Und das wurde dann also von Clemens wieder repariert. Da waren wir ganz begeistert, sodass wir dann, wenn wir das zweite Mal das gemacht haben, ja nicht so die Angst hatten, weil das ist ja eigentlich so ein teures Gerät und wenn man dann rumbastelt, dann geht es kaputt und es kostet viel Geld. Das heißt, wir hatten ein Backup und dieses Backup war echt Gold wert, weil wir einfach dann freier so drauf losgemacht haben und wussten, wenn es halt schief geht, haben wir jemanden, der uns hilft und wir haben dann aber am Ende natürlich über unsere Erfahrung Logbuch geführt. Auch dieses Logbuch führen war manchmal ein bisschen zäh, weil es war ja das Wetter schön und das Fahrradfahren war irgendwie spannender und sonstige Sachen, aber wir haben es einigermaßen durchgezogen.
Ja. Was ich jetzt nochmal für euch zusammengestellt habe, sind Informationsquellen, die wir genutzt haben. Es gibt halt NGOs, die sich kümmern, wie die Electrical Frontier Foundation, wo man Anleitungen findet, oder Digital Courage aus Deutschland, die halt auch relativ einfache Dinge beschreiben für Laien, die wir auch genutzt haben. Dann, wie gesagt, einige weitere Quellen von Privatleuten, die sich aktiv mit den Themen auseinandersetzen und der Allgemeinheit Informationen zur Verfügung stellen. Und eine weitere NGO-Quelle, die auch sehr spannend ist, Tactical Tech, von der wir dann festgestellt haben, dass sie auch aus Berlin kommen. Und da gibt es auch eine Webseite, die mit unterstützen, die heißt Data Detox Kit, wo man eigentlich auch als Laie eine ganze Menge Sachen mitbekommt, die man eigentlich sofort ausprobieren kann. Was man wirklich regelmäßig machen sollte, ist nochmal gucken, ob sich was geändert hat, welcher Browser wird gerade empfohlen, welche Plugins etc. Also wenn man das Thema ernst nimmt, muss man da halt regelmäßig mal im halben Jahr gucken, ob sich was geändert hat.
So, zur Orientierung, was wir euch jetzt zeigen wollen. Also es gibt zu vielen Dingen, die wir hier berichten, auch dann weiterführende Workshops. Ein bisschen was machen wir, ein bisschen was machen andere Leute. Und wir haben dann in unserem Vortrag immer dann, wenn wir etwas gemacht haben, wo es dann einen weiterführenden Vortrag gibt, da hingeschrieben, wann ihr den sehen könnt, beziehungsweise genau. Es gibt Dinge, die sind sofort umsetzbar. Ja, das kostet mich 2 Minuten meiner Lebenszeit und dann ist es besser. Das sind ja die sogenannten Quick Wins. Es gibt aber andere Sachen, das ist echt zäh. Da muss man sich erstmal einarbeiten. Genau. Da muss man sagen, ja, wenn ich das will, muss ich wissen, ich brauche ein bisschen.
Genau. Und deswegen, wie gesagt, gibt es überall so den kleinen Orden für die Quick Wins, die dann jeder, der es machen möchte oder nachvollziehen möchte, auch gerne selber machen kann. Und damit ihr eine bessere Orientierung habt, was ihr hier auch auf der Privacy Week lernen könnt, wie gesagt, das andere Symbol für die Workshops. Was wir jetzt gemacht haben, ist nochmal für Laien ein bisschen vereinfacht darzustellen, wie denn die Aspekte des Selbstversuchs aussehen. Da fehlt jetzt der kleine schwarze Schnäuzer noch, aber das ist jetzt unser Anwender. Der hat Geräte, die er beruflich nutzt und privat nutzt. Und die Geräte bestehen aus Hardware. Das ist einmal eine Infrastruktur, die er braucht, um sie halt zu vernetzen. Das sind zum anderen aber auch seine Endgeräte. Auf diesen hat er Betriebssysteme, auf denen dann Anwendungssoftware oder Apps laufen. Und dort sind natürlich dann auch die Daten, die halt da drüber liegen, beziehungsweise auch von den verschiedenen Ebenen genutzt werden. So, aber man ist halt nicht allein auf der Welt, sondern es gibt auch die kommerziellen Anbieter, die dafür sorgen, dass man diese verschiedenen Ebenen halt auch bedienen kann. Und die haben entsprechend kommerzielle Angebote für verschiedenste Sachen. So, wir haben uns bei dem Versuch ganz klar nur auf diesen Bereich da, der da schwarz gekastelt ist, beschränkt. Das heißt, die Hardware-Infrastruktur, die wir zu Hause haben, die Endgeräte, die wir zu Hause haben, die Betriebssysteme, die Software darauf und die Daten, weil das ist das, wo wir einen direkten Zugriff auch haben.
Also weil, beruflich geht nicht. Ich meine, ja, das ist vorgegeben.
Genau.
Dort, wo wir arbeiten, dort gibt es eben ein Smartphone, einen Rechner und so weiter und die können wir nicht so einfach verändern.
Genau. Ja? So, und es gibt noch weitere Rahmenbedingungen, nämlich zum einen nicht betrachtete Hardware, die im Haushalt einfach nicht vorhanden ist. Wir haben keinen Smart Speaker, keine Alexa, kein Echo oder ähnliches. Wir haben keine Fitness-Tracker und wir nutzen auch kein Smart Home, Internet of Things oder haben einen Connected Car. Und das andere...
Gar kein Auto.
Genau. was wir auch nicht haben oder nutzen. Wir haben kein Smart TV, wir haben generell keinen Fernseher, wir haben auch keine On-Demand-Dienste wie Netflix und wir nutzen auch keine sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Twitter, sodass halt diese Aspekte alle bei unserem Selbstversuch nicht berücksichtigt wurden. So, jetzt vielleicht mal zur Ausgangssituation bei uns im Haushalt, wie sie sich darstellte. Also ich habe einen Laptop, das ist der jetzt auch hier vorne auf der Bühne ist. Dann hatte ich mir kurz vor der Privacy Week letztes Jahr ein neues Smartphone gekauft mit einem Android-System und einem Google Play Store, den man da auf der Folie sieht. Und wir haben noch ein iPad zu Hause, da ist ein Apple iOS drauf mit einem App Store von Apple. So, um diesen Versuch durchzuführen, habe ich mir einen zweiten Laptop zugelegt, auf dem ich erstmal halt mit einem freien System arbeiten wollte, weil ich parallel zu meinem existierenden System ausprobieren wollte, ohne dass ich Daten- oder Kommunikationsverlust erleide. Und wie gesagt, dafür habe ich mir halt einen weiteren Rechner zugelegt und ein weiteres Telefon, auf dem auch ein Android-System halt drauf war. Die Übergangssituation sah so aus, dass ich auf den zweiten Laptop zunächst ein Linux-System, ein Mint-System aufgespielt habe. Das gleiche dann auch auf diesem Rechner, um damit etwas vertrauter zu werden. Und dann habe ich das zweite Handy mit Unterstützung dann mit einem Lineage OS Betriebssystem versehen und das alte Android-Handy mit einem F-Droid und G-Droid-Store, sodass ich mir dadurch auch die freien Anwendungen einfacher runterladen konnte. Das gleiche natürlich auch mit dem neuen Handy, was das Lineage OS hatte. Was wir mit dem iPad machen sollen, ist uns immer noch nicht klar, weil es halt keine freien Systeme gibt, die auch regelmäßig gepflegt werden und wo halt auch die Sicherheitsupdates nachgepflegt werden. Das ist vielleicht schon mal ein kleiner Vorgriff auf das, was wir gelernt haben. Lineage OS schickt mir jeden zweiten Tag ein System-Update, wo ich mich freue, dass wieder irgendwas gefixt worden ist. Also mit so einer Frequenz werde ich bei den anderen Systemen nicht darauf aufmerksam gemacht, dass sich jemand gekümmert hat, dass das System sicherer ist. Und das gibt irgendwie ein ganz komisches, gutes Gefühl. Die Zielsituation, die wir eigentlich erreichen wollen, ist, dass wir jetzt die zwei Laptops nur noch haben, wo wir das Linux-System drauf nutzen, dass es eigentlich nur noch das freie Handy in meiner Nutzung gibt. Es gab eine Übergangsphase, wo ich mit beiden rumgelaufen bin, dann mal mit dem einen und dem anderen und inzwischen laufe ich relativ stolz mit dem selbst eingerichteten Lineage OS-Handy rum, weil ich habe es alleine geschafft. Und wie gesagt, das große Fragezeichen ist, was machen wir mit den anderen Geräten? Das ist jetzt so erstmal das, was wir uns vorgenommen hatten. Und wir hatten auch einen Zeitplan, weil ich bin von Haus aus Ingenieur und da machen wir immer Plänchen. Und genau. Der Plan war, die Zeit zwischen Privacy Week 1 und 2 zu nutzen. Und zunächst halt Frühjahrsputz machen, digitale Inventur, welche Geräte haben wir, was für Software ist da drauf, was muss geupdatet werden. Neues Spielzeug kaufen, auf dem man ausprobieren kann, ganz wichtig, hohe Motivation. Dann das Austesten halt von den freien Angeboten und den freien Ökosystemen auf den befreiten Geräten. Und zum Schluss halt wirklich das Zusammenspiel. Funktioniert das im Alltag und ist das überhaupt praktikabel oder ist das eigentlich theoretisch möglich, aber in der Praxis geht es dann halt doch nicht. Das war, wie gesagt, geplant und die Realität sah dann so aus.
Also das Leben kam so dazwischen und es hat alles deutlich länger gedauert, als wir dachten. Ja.
Genau, weil es verzögerte sich erstmal dieser Frühjahrsputz, damit konnten wir so im Januar anfangen und dann lernten wir eigentlich, nachdem wir uns ein bisschen eingearbeitet haben, dass man eigentlich zunächst mal eine Art von Risikobewertung für sich selber machen muss, um zu gucken, wo stehe ich überhaupt und was ist eigentlich relevant? Muss ich das eigentlich alles machen? Wo muss ich was machen? Wo muss ich nichts machen? Das haben wir dann angefangen, nachdem der Frühjahrsputz schon begonnen hatte. Dann kamen die Geräte aus den kommerziellen Ökosystemen zu befreien. Das hat dann ein bisschen länger gedauert als eingeplant, aus verschiedenen Gründen, die wir aber gerne nochmal später erzählen werden. Und dann kam das halt Austesten von den freien Angeboten und das Zusammenspiel im Alltag hat eigentlich erst vor ein paar Wochen angefangen, was eigentlich zu dem Fazit führt, dass...
Wir sind nicht fertig. Also wir haben die Hälfte der Sachen vielleicht geschafft, sind total happy über das, was wir geschafft haben. Also ich bin ganz stolz über alles, was ich geschafft habe. Aber wir machen weiter, weil es einfach nicht denkbar ist und es wird auch kein Ende geben. Also es ist dadurch, kommt dass noch. Sich natürlich Technik ändert. Ja. Das heißt, ihr kommt noch.
Dann machen wir selber. Ja. Genau.
Gut.
Ja, Genau. Vielleicht fangen wir mit dem an, wo wir eigentlich auch hätten starten sollen, nämlich mit einer persönlichen Risikoanalyse. Wie gesagt, wir haben einen Frühjahrsputz gemacht und ich habe einfach mal ganz akribisch als Ingenieur alle Geräte in eine Excel gepackt und sämtliche Software darauf auch in eine Excel, um zu gucken, welche Systeme haben welche Software, wo ist was doppelt, wo nicht und was kann ich eigentlich vielleicht dann auch ausmisten. So, nachdem ich das gemacht habe, habe ich dann diese persönliche Analyse nochmal gemacht, diese Risikoanalyse, wobei wir uns eigentlich erstmal gefragt haben, was ist uns denn wichtig und was ist uns denn was wert? Also es gibt so ein paar Sachen, die sind einem halt was wert, wie eine Halskette, die man geerbt hat oder ähnliches, aber es gibt auch andere Sachen, die einem was wert sind. Und wenn man das dann mal aufgeschrieben hat, dann kann man überlegen, welche Gegenspieler gibt es und welche Interessen verfolgen diese und wie würde ich sowohl in der physischen Welt als auch in der digitalen Welt versuchen, diese Sachen zu schützen. Um dann halt zu überlegen, was für Maßnahmen kann ich eigentlich ergreifen von dem, was mir die, ich sag mal, verschiedenen Quellen halt so erzählen. Das war jetzt so mal ganz banal das, was wir vorneweg gemacht haben. Und wer das gerne mal für sich selber ausprobieren möchte, ab 16 Uhr sind wir im Workshop-Raum und können mit euch zusammen einfach mal das systematisch durchgehen. Und auch das Thema, wie gehe ich dann strategisch das ein oder andere an, um sowas umzusetzen. Das war im Grunde genommen der Start. Und dann haben wir letztendlich eine allgemeine Strategie gehabt mit 3 Punkten, die wir euch jetzt auch kurz vorstellen. Und da seht ihr auch die ersten Quick Wins. Und zwar die allgemeine Datensparsamkeit und die Minimierung von Datenspuren. Das heißt, generell wissen, wann, wo, bei welchem Vorgang Daten gespeichert werden. Und dazu gibt es auch einen interessanten Vortrag, der morgen stattfinden wird, hier im Saal 1. Dann dafür Sorge tragen, dass Daten über einen gar nicht erst gespeichert werden, um zu vermeiden, dass sie mit anderen Daten verschnitten werden können. Dann zur Vermeidung von der Speicherung bezüglich unseres Konsums und Reiseverhaltens einfach auf bargeldlose Zahlung verzichten und stattdessen...
Ja, zumindest reduzieren. Verzichten kann man nicht, aber man muss nicht jedes 3,50 Euro mit einer Karte zahlen.
Ja, genau so. Das wollte ich sagen. Des Weiteren möglichst Pseudonyme statt der Klarnamen oder echten Daten anzugeben, wo nicht unbedingt gefordert. Und dann auch datenschutzfreundliche Suchmaschinen verwenden und nicht einfach, nur weil es bequem ist, immer auf Google zurückgreifen. Und dann anonym im Internet surfen, um sich nicht selbst dauerhaft identifizierbar und verfolgbar zu machen. Dazu gibt es auch noch einen Workshop zum Thema Tails. Der ist auch morgen von 15 bis 17 Uhr im Saal 2. Was aber ganz wichtig ist, und das ist nicht einfach, wie wir gestern gelernt haben, wegen der Bequemlichkeit, sich bewusst sein, dass es immer Schwachstellen geben wird. Sowohl technischer Natur als auch menschlicher Natur und wirtschaftlicher. Ja. Dann Kontrolle über die eigenen Systeme. Eine relativ einfache Sache ist regelmäßige Updates von Software, um eben potenzielle Sicherheitslücken zu schließen. Die Betriebssysteme machen das ja regelmäßig, sowohl die kommerziellen als auch die nicht kommerziellen, aber ich weiß nicht, wie viele hier im Raum regelmäßig mal von ihrem Router oder WLAN-Repeater die Firmware updaten. Also ich habe das im letzten Jahr tatsächlich 2-mal gemacht, nachdem ich mich mal mit auseinandergesetzt habe, was habe ich eigentlich alles bei mir im Haus und wo sind eigentlich Systemupdates notwendig, um halt auch das System sicher zu machen. Dann die Verwendung von freier Software, um Datensammlung von Firmen zu entgehen. Da gibt es viele Sachen, die sind einfach, wenn man freie Software nutzt. Sobald man aber zum Thema Betriebssysteme kommt, wird das Ganze ein bisschen komplizierter und für einen Laien nicht mehr ganz so einfach. Deswegen ist da die Klammer auch gesetzt. Um das ein bisschen konkreter zu machen bei den Betriebssystemen, wenn man bei PCs ist, bei klassischen Windows-Systemen kann ich halt verschiedenste Linux-Distributionen nutzen und die sind für einen Laien auch relativ einfach aufzuspielen. Bei Apple und Mac, wir sind keine Mac-Nutzer, wissen wir es nicht und das, was ich gehört habe, ist immer, ja, da weiß jemand, der hat da schon mal was gemacht, aber ich glaube, Mac scheint schwieriger zu sein und wenn jemand da was weiß oder wissen möchte, ich glaube, da kann man sich hier auch gut auf der Privacy Week informieren. Betriebssystem ist, wie gesagt, die untere Ebene, die andere ist Software und Anwendung und da kann man auch kommerzielles gegen freies austauschen. Zum Beispiel statt Google Chrome kann man halt mit dem Firefox arbeiten. Für YouTube gibt es zumindest für die PC-Systeme noch keine Lösung. Beim Mail-Client kann man auf Thunderbird zurückgreifen, statt Gmail zu nutzen. Und bei den Online-Cloud-Diensten, ob das jetzt Google Docs oder Google Drive, Dropbox oder OneDrive ist, kann man auf eine Nextcloud zurückgreifen, sofern man sie sich entweder selber einrichtet, da ist wieder die Klammer, das ist nicht ganz so trivial, oder auf einen Service zurückgreift, der inzwischen auch angeboten wird, wo man halt seine eigene Cloud hostet. Für Skype gibt es die Alternative der Videotelefonie über Jitsi und für WhatsApp gibt es zum Beispiel Signal, was zurzeit favorisiert wird. Statt Google Maps kann man OpenStreetMaps nutzen und statt Office kann man LibreOffice nutzen. Das sind Sachen, die kann man sich sofort installieren und kann eigentlich sofort sagen, ich befreie mich von diesen kommerziellen Produkten. Wie die Sachen sich auf einem Linux-System anfühlen, das könnt ihr auch gerne bei uns im Workshop euch nochmal angucken. Dazu gibt es am Samstag von 16 bis 18 Uhr nochmal einen kleinen Workshop hier im Workshop-Raum. Vielleicht noch zum letzten, nämlich dem kritischsten Element aus meiner Sicht, dem Smartphone. Wie gesagt, wir haben Betriebssysteme für Tablet-PCs als auch Smartphones, die dominiert sind von Apples iOS und von Android. In Deutschland sind 75% aller Smartphones mit einem Android-System versehen und so knapp 25%, ein bisschen weniger, weil es auch noch den Rest gibt, mit dem iOS von Apple. So. Quick Wins auf dem Smartphone, man kann seine Einstellungen ändern. Das heißt, Einstellungen zur Privatsphäre, Werkseinstellungen prüfen und entsprechend anfassen. Kann jeder sofort machen. Das zweite, die Synchronisation mit den Cloud-Diensten der Handyhersteller abschalten und unbenutzte Konten am besten löschen, damit da nicht noch zusätzlich Datenmüll entsteht. Und mistet regelmäßig mal eure Telefone aus. Ich mag das auch gerne, mir einfach freie Sachen runterzuladen. Dann sind sie aber da, werden nie genutzt und mistet einfach aus, weil gerade bei den kommerziellen werden regelmäßig von euch Daten erfasst und weitergeleitet. Zu diesem Thema haben wir zum einen einen Workshop am Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr und weil sehr wahrscheinlich der Bedarf dort auch größer ist, haben wir gesagt, dann machen wir am Samstag dazu nochmal einen kleinen Vortrag von 14 bis 14:45. Ja, alternative Betriebssysteme, wie gesagt, für iOS, wir haben nichts gefunden. Es gab zwar mal was, aber das Problem ist, die Sachen werden nicht gepflegt. Das heißt, für einen Laien, der zumindest auch Sicherheit haben möchte, geht es da nicht weiter. Bei den Smartphones, wie gesagt, Android oder Lineage OS, dafür gibt es am Freitag nochmal einen Workshop von 16 bis 18 Uhr hier, wo gezeigt wird, wie man sowas prinzipiell aufsetzt und wo vielleicht auch die Vorzüge von diesem System sind. Und als Stores, das kann man bei Android definitiv machen, nämlich F-Droid aufspielen und dazu gibt es auch übermorgen hier einen kleinen Workshop im Saal 2, der ein bisschen das F-Droid näher bringt. So, dann vielleicht noch zum Thema freie Software und Alternativen für Smartphone, weil das immer ein bisschen anders aussieht. Also statt dem Google Play Store oder dem statt dem Google Play Store kann ich halt den F-Droid mir installieren oder den G-Droid. Und bei den Apps, ähnlich wie auch für die Systeme bei den PCs, gibt es die gleichen Alternativen, wobei es als Mail-Programm gibt es zum Beispiel K9. Und statt YouTube kann man halt NewPipe nehmen. Das ist eine Applikation, die die Inhalte von YouTube sich reinlädt, ohne aber die persönlichen Daten an Google weiterzugeben. Das war jetzt im Grunde genommen das Thema freie Software. Und der nächste Quick Win ist das Thema Passwortstrategie. Und auch dazu gibt es hier einen Workshop, das kleine 1x1 der Passwörter. Das ist morgen hier im Saal 1 um 14 Uhr. Und es gibt noch einen weiteren am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr Passwörter für Unerfahrene. Das heißt also, wenn da Bedarf ist, kann man das auch hier in der Privacy Week lernen. Dann das Letzte ist, wichtige Daten selber speichern und nicht bei der Cloud oder irgendwo anders lassen. Das heißt, kostenlose Cloud-Dienste vermeiden, Daten auf eigenen Datenträger speichern, möglichst Backups an verschiedenen Orten aufbewahren und, das ist halt nicht ganz so trivial, eine eigene Cloud nutzen. Das sind im Grunde genommen die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, um die Kontrolle über die eigenen Systeme und Daten herzustellen. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den wir aber aus Zeitgründen so nicht gemacht haben. Das ist nämlich das Thema Verschlüsselung nutzen, also die eigenen Datenträger verschlüsseln, damit verloren gegangene Geräte, ob Computer oder Laptops, nicht gehackt werden. Und gerade bei USB-Sticks, wenn da halt sensible Daten drauf sind, dann ist es immer ärgerlich, wenn die sofort ausgelesen werden können. Wie gesagt, das haben wir noch nicht gemacht. Was wir auch noch nicht angegangen sind, ist auf den nicht verschlüsselten Datenträgern die Daten richtig löschen. Das heißt, da können wir auch noch nicht drüber berichten, ob es quick oder nicht quick ist. Kommunikation verschlüsseln haben wir auch noch nicht gemacht bei der E-Mail. Das ist also auch ein Fragezeichen. Bei Chat und Instant Messenger können wir sagen, haben wir gemacht, weil wir sind komplett zu Signal rübergewandert. Und bei der Internet-Videotelefonie, es gibt kein Skype mehr bei uns, sondern nur noch Jitsi. Das ist jetzt mal im ganz kurzen Ritt das gewesen, was wir als Strategie aus den verschiedenen Quellen zusammengestellt haben und was wir umgesetzt haben, auch als Quick Wins. Und wenn wir uns jetzt nochmal die konkrete Zielerreichung angucken, zusammen. Also, Selbstbestimmung beim Kauf von Hardware, ja. Selbstbestimmung bei der Nutzung von Software, ja. Apps, ja. Betriebssystem haben wir geschafft, eigenständig hinzukriegen. Bei der Nutzung der digitalen Kommunikation auch, weil wir bewusst wissen, was wir machen. Beim Browsen im Internet, wie gesagt, Tor ist installiert, Brave ist installiert, aber noch nicht wirklich genutzt, sondern nur installiert. Selbstbestimmung in sozialen Medien, da wir sie nicht nutzen, können wir da auch nicht mitreden. Dann zum Thema Datensouveränität und Datenhoheit. Also wir wissen inzwischen wesentlich mehr, aber wie auch gestern bei der Abfrage, wir haben immer noch das Gefühl, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was alles mit unseren Daten passiert. Und das Wissen über die Rechte und Möglichkeit im Umgang mit den eigenen Daten, wir sind sensibilisiert, aber aus meiner Sicht noch nicht weit genug. Gerätesouveränität, die Entscheidung, ja, haben wir erreicht. Auch was die Nutzung von freier Software angeht. Die Möglichkeit aber, Geräte miteinander zu verwenden, haben wir in der Form eigentlich noch nicht wirklich austesten können, weil es bei uns auch kein IoT oder Smart Home gibt. So, und zum Thema Nutzung von Geräten, die Einschätzung der Sicherheit, das ist noch komplett blank. Das Gleiche gilt auch für die Möglichkeit der Sicherheit der Geräte langfristig und entsprechend die Handlungsmöglichkeiten, das wissen wir genauso wenig wie die Sachen darüber. Wo wir ein Stückchen weitergekommen sind, das ist das Thema Vertrauen in Nachrichten aus dem Internet. Da gibt es ein paar interessante Plugins neuerdings für die Browser, wo man über die Seriosität von Datenquellen unterrichtet wird, was auch mein Browserverhalten ein bisschen geändert hat. Und jetzt vielleicht zum langsam zum Schluss kommend, die allgemeinen Erfahrungen, die wir bei der Umsetzung gemacht haben. Und das ist auch eher, glaube ich, dein Part jetzt.
Ja, vielleicht, wie ich vorher schon gesagt habe, also das ist kein einmaliges Projekt, das kann man, ich habe gesehen, 10 Minuten.
Schaffen wir.
Also es ist nicht so, also eigentlich hatten wir am Anfang die Idee, wir fangen an, wir hören auf, und zwar aufhören ist jetzt im September diesen Jahres und dann ist alles schick und dann können wir darüber berichten. Das Leben kam uns dazwischen, zum einen hatten wir teilweise keine Zeit, zum anderen sehen wir aber, dass es nicht fertig wird und dass es eher ein kontinuierlicher Prozess ist, den wir da machen. Es geht nicht wirklich nebenbei. Also wie gesagt, geholfen hat es, dass wir auch in unserer Freizeit darüber diskutieren konnten. Wir haben eine Fahrradtour gemacht und mitten auf der Fahrradtour haben wir dann angefangen, darüber zu diskutieren. Aber es frisst einfach Zeit.
Und da eine Erfahrung, wenn man ein neues System installiert oder ausprobieren möchte, sollte man das tun, wenn man nicht müde von der Arbeit kommt, sondern wenn man weiß, ich kann mich jetzt hinsetzen, ich bin halbwegs frisch noch und ich habe nicht nur eine halbe Stunde und muss dann das nächste machen oder dann kommt Besuch, sondern ich habe danach auch noch einen Zeitpuffer, wenn es nicht klappt und 3 oder 4 Stunden dauert. Weil sonst setzt man sich unter Druck und dann wird es nicht gut.
Das, Entschuldigung. Kein Problem.
Gut.
Bin das ja gewohnt. Mhm. Es gibt dann wenig Quellen, die man wirklich auch nutzen kann oder lesen kann oder die ich als eben Nicht-ITler verstehe. Und man muss, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, die Quellen überprüfen, weil sich die Technik weiterentwickelt, aber auch die Empfehlungen entwickeln sich weiter. Also auch bei dem Messenger-System, da hatten wir erst das eine, dann kam auf einmal, nee, das ist gehackt worden, das sollt ihr nicht nehmen, dann haben wir ein anderes genommen. Also es ändert sich und man muss einfach dranbleiben.
Ja. Gleiches gilt übrigens für die Suchmaschinen, wo es eine Empfehlung überall gibt, die dann auf einmal auch sich nach einem halben Jahr geändert hat.
Zur Motivation, also das war auch so die Idee am Schluss, eigentlich alleine, wenn man das macht, ist schwierig. Zu zweit ist schon einfacher, Aber eigentlich finde ich das viel spannender. Ich glaube, wir müssen uns im Umfeld noch ein paar andere Leute suchen. Und wir haben ja Leuten davon erzählt und jeder hat Interesse, dass man sagt, man teilt sich das wirklich auf. Ja? Also man hat eine Gruppe vielleicht von 6 Leuten und jeder ist einen Monat dran, Quellen zu recherchieren und für alle anderen aufzubereiten, weil sonst ist das einfach zu viel Arbeit.
Vielleicht auch ganz konkret an der Stelle aus dem einen Jahr. Also es gab auch Zeiten, wo Katharina beruflich bedingt kaum Zeit hatte, mit mir zusammen die Sachen zu diskutieren und auszuprobieren. Und ich habe schon gemerkt, dass meine Motivation dann ein bisschen gelitten hat, weil der Austausch über die Nutzung und auch wie man was machen möchte, hebt schon die Motivation. Und das ist eigentlich so wie beim Sport, wenn man halt zusammen irgendwie läuft, so ein bisschen, man treibt sich gegenseitig ein bisschen an und hängt nicht durch.
Genau. Und wie gesagt, das Coaching war nicht nur förderlich, sondern ich glaube, ohne das Coaching hätten wir wahrscheinlich nach kurzer Zeit alles geschmissen, weil es am Anfang ja durch so ein paar Telefonate wir dann auch mal gesehen haben, Gottes Willen, wo wird alles was abgesaugt? Und zum Zweiten, wir sind also komplett in die falsche Richtung gelaufen. Wir haben ja, wie gesagt, Dinge auch geschrottet und dann wurde uns einfach geholfen, dass dieses das wieder funktionsfähig war und wir das nicht wegschmeißen mussten. Aber am Ende, man muss sagen, man muss Bequemlichkeit überwinden. Ja? Also es ist schon so, dass natürlich die Systeme, die kommerziell da sind, die uns die Daten abnehmen, ja einfach bequem sind. Ja? Und alles andere ist anstrengend. Und das muss man einfach wissen. Und am Ende, das ist so wie gesundes Leben. Ja? Also es ist natürlich anstrengend, sich vielleicht 3-mal die Woche aufzumachen, ins Fitnessstudio zu gehen und was zu tun für sein Herz-Kreislauf-System. Aber es tut einem halt gut und die Belohnung kommt ja dann immer ganz spät und wir haben ja gestern gelernt, dass eine späte Belohnung halt schwierig ist. Ja.
Wobei das, was wir gemacht haben, ist wirklich mit Sport und gesunder Ernährung zu vergleichen. Ich habe auch bei mir regelmäßig gemerkt, dass ich die verfügbaren kommerziellen Systeme zwischendurch wieder benutzt habe, weil es bequemer ist, weil ich weiß, wie es da geht etc. Das ist so wie mit, dann esse ich doch mal wieder bei McDonald's oder dann rauche ich mir mal eine oder trinke mir dann doch mal ein. So ungefähr ist das mit dem, ich bin konsequent mit meinen Daten und den Systemen halt auch in der Praxis.
Und ich glaube, das Problem ist auch, dass uns noch gar nicht bewusst wird, was man daraus alles machen kann. Also wir hatten vorhin, als wir hierher gelaufen ist, so eine Diskussion auch darüber, und dann habe ich mir gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Asbest. Das ist jetzt ganz andere Baustelle. Ja? Asbest wurde ewig viel verbaut, weil es war wirklich bequem. Es hat das überall im Mauerwerk, in irgendwelchen Mörteln und so weiter, bis wir dann irgendwann draufgekommen sind, das Zeug ist krebserregend. Dann ist es vom Markt genommen worden. Das ist 30 Jahre her und wir erwarten aber den Peak der Krebserkrankung nächstes und übernächstes Jahr. Ja? Das ist nämlich die Wirkung, weil das dauert erstmal, bis es wirkt. Und ich habe das Gefühl, das, was wir mit den Daten haben, ist ganz ähnlich, weil diese Daten werden gesammelt, ja nun nicht erst seit gestern. Und wir wissen aber noch gar nicht, was damit wirklich passiert. Ja? Also wir haben so ein paar Probleme und wir haben auch das Thema tritt mich nicht.
Doch.
Wir haben das in den Nachrichten, aber eigentlich, wenn das weitergeht und wenn dieses Profiling von uns allen so zunimmt und wir wissen noch gar nicht, wo es hingeht und ob nicht dann das, was wir vielleicht in 3-4 Jahren erleben, so eine Katastrophe ist.
Ja. Weil dann ist genug angelaufen und dann ist zu spät, wie beim Krebs. Vielleicht noch ein paar Erfahrungen aus unserem Umfeld, weil wir haben natürlich mit vielen Leuten drüber gesprochen und da ist die Erfahrung, egal wem wir es erzählt haben, die Leute fanden es interessant und waren sehr, sehr interessiert an den Ergebnissen. Sahen sich aber selber jetzt auch nicht in der Lage, dass sie sich damit auseinandersetzen wollen und haben auch erstmal nur die Hindernisse gesehen. Viele haben gesagt, wenn ihr fertig seid, dann sagt mal, was rausgekommen ist, dann würden wir es gerne auch machen. Aber damit wirklich auseinandersetzen wollten sich die meisten nicht. Und sehr spannend, bei vielen herrscht einfach die Einstellung vor, ich habe doch nichts zu verbergen und ich mache einfach weiter wie bisher. Was uns beide sehr überrascht hat, ist, dass Informatiker, die wir kennen und auch Führungskräfte, die eigentlich täglich Digitalisierung umzusetzen haben, sich kaum mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt haben, in der Form, dass man mal hinterfragt, was machen die Systeme, was passiert da mit den Daten etc. Und in der Summe können wir sagen, wir haben 3 Menschen im letzten Jahr getroffen, die mit uns über dieses Thema wirklich auch seriös diskutieren konnten und uns auch an der einen oder anderen Stelle Sachen bestätigt haben oder noch ergänzende Informationen gehabt haben. Das heißt, das Thema ist interessant, aber es gibt nur wenig Leute, mit denen man da wirklich drüber diskutieren kann und meistens gar nicht da, wo man es erwartet. Vielleicht noch die Erfahrung mit der Einrichtung der freien Systeme. Generell wird der Umstieg auf freie Systeme einem schwer gemacht, aber er ist prinzipiell möglich. Es ist nur eine ziemliche Barriere, die dort einem aufgelegt wird. Inzwischen ist es leider so, dass auch Linux sich nicht mehr ganz so einfach auf neuen Rechnern installieren lässt wie früher mal. Und das Routen von Smartphones ist für technische Laien nicht trivial. Also ich habe dann gemerkt, als ich es geschafft hatte und dann auch ohne Hilfe geschafft hatte, dass einige Informatiker in unserem Bekanntenkreis davor Respekt hatten, weil sie es selber nicht getraut haben, was mich sehr erstaunt hat. Dann das eigenständige Einrichten von der Nextcloud war für mich relativ einfach. Als ich aber dann ein Systemupdate gemacht habe, habe ich einen kompletten Datencrash gehabt. Also sowas kommt auch vor. Zum Glück war halt alles auf den Rechnern synchronisiert, sodass zumindest die Dateien nicht verloren gegangen sind. Also das hat nochmal gut gegangen, wie der Rheinländer sagt. Dann die Erfahrung, wenn man auf die freien Systeme geht. Ich hatte es eben schon mal gesagt. Regelmäßige Updates, die einem einfach beim Hochfahren anspringen, so nach dem Motto, wir installieren das jetzt oder möchtest das installieren, das gibt einem unwahrscheinlich viel Vertrauen in diese Systeme und es fühlt sich dann nicht anders an als auch die kommerziellen Systeme. Das Eingewöhnen in die neuen Arbeitsumgebungen dauert. Also das ist auch sowas, was ich gemerkt habe, die Bereitschaft, sich halt auf die neue Navigation umzustellen, gerade auch bei den Office-Produkten, das war eine Hürde. Und was mir dann geholfen hat, war sämtliche Vorträge, Workshops, die wir hier jetzt geben, nur noch unter LibreOffice zu machen und nicht mehr mit Microsoft. Und das war dann für mich das, wo dann der Durchbruch kam und wo ich dann wirklich auch mit den Systemen das Vertrauen gewonnen habe. Das heißt, ich habe regelmäßig immer noch das alte Windows-System genutzt, weil ich das Gefühl hatte, das geht da einfach schneller. Aber das gilt eigentlich für alles, ob das die Browser gewesen sind, ob das Scanner-Nutzung ist oder ähnliches. Man muss sich halt dann die Zeit nehmen, mehr als eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde nicht nur installieren, sondern wirklich damit auseinandersetzen. Und das ist dann auch wieder die Bequemlichkeit, die einem dann im Alltag dann den Strich durch die Rechnung macht. Ja, und dann, was ich dann noch erlebt habe, das Thema Kontakte, Kalender über Nextcloud. Also unter Thunderbird war das eine Katastrophe, das hat dann nicht richtig geklappt. Hingegen auf dem Smartphone unter Lineage OS hat das ohne Probleme funktioniert und ich habe jetzt auch wieder Kalender, Geburtstage und anderes griffbereit in der Tasche. Das freut mich eigentlich sehr.
So, und letzten 30 Sekunden, die wir noch haben, unsere offenen Fragen. Ja, geht es auch mit Apple-Geräten? Keine Ahnung. Ich hoffe, also ich habe gehört, es gibt Leute, die haben es gemacht. Ich hoffe, ich erfahre mehr darüber. Smart Home hatten wir nicht, weil ich brauche keine Waschmaschine, die ich aus Australien bedienen kann. Insofern weiß ich nicht, wie es da funktioniert. Unser Fazit, 80-20-Regel geht auch hier, ist es verdammt anstrengend. Man hat am Anfang echt, wenn man sich einfuchst, schnelle Gewinne, da ist man total stolz drauf und dann wird es irgendwann zäh und dann hat man irgendwann keine Lust. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist kein Projekt, sondern es ist eine Art zu leben. Haufenweise Durststrecken, also und es geholfen hat es dann wirklich, dass wir das zusammen gemacht haben und wie ich gesagt habe, in der Gruppe wäre es noch einfacher, weil sonst hätten wir längst geschmissen.
Du.
Ich bin auch nicht Techniker, ja, ist ja auch nicht meine. Wie gesagt, es ist, wenn man zusammen macht, kann man dem ab und zu noch was Lustiges abgewinnen. Aber es ist anstrengend, nur wie gesagt, es ist möglich und der Hinweis, wir wissen nicht, was mit all dem passiert, wenn wir das nicht machen, hat uns dann doch, glaube ich, motiviert am Ende.
Ja. Und Fazit, es lohnt sich auf alle Fälle, egal wie weit ihr kommt.
Selbst wenn kleinste Änderungen wie Quick Wins, die man wirklich in einer halben Stunde hinkriegt. Punkt 45.
Ja, dann vielen, vielen Dank. Also es ist extrem cool. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt, das so durchzuziehen über ein Jahr. Ja, klar, man hat Durststrecken, aber das ist schon sehr, sehr cool, wenn das mehr Leute machen würden. Das Coaching, also natürlich auch an alle, die da sind. Ihr könnt immer zum C3W kommen, zu unseren Treffen oder redet uns jetzt an irgendwo da so. Wir helfen prinzipiell gern mit. Einen kleinen Zusatz hatte ich noch, ihr habt es von dem Tails Workshop gesagt, es ist aber heute sogar noch ein Talk über Tails, also über ein Betriebssystem, das quasi im Endeffekt alles über Tor verschlüsselt oder halt über Tor kommuniziert, was Netzwerkzeug angeht. Das heißt, wen das heute interessiert, der oder die vielleicht morgen nicht da ist, das kann man sich auch heute anhören. Ja, dann vielen, vielen Dank. Der nächste Talk geht erst um 15 Uhr los, das heißt, wenn ihr noch Zeit habt, haben wir noch Zeit für ein, zwei Fragen aus dem Publikum, wenn es da noch welche gibt.
Super, danke. Ihr habt es gemeint, es ist am günstigsten, wenn man in Gruppen, also wenn man ein Coaching bekommt, ja, dem schließe ich mich an. Also aus aktuellen Anlass, ich habe einfach gemerkt, dass viele NGOs oder Bürgerrechtsorganisationen ebenfalls sehr wenig Expertise haben, was Datenschutz betrifft. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, von wo die Initiative ausgehen sollte, vielleicht vom CCC oder so. Also es ist einfach viel zu wenig Awareness, also Bewusstsein für das Thema vorhanden. Ja. Also auch bei Leuten, die es eigentlich sehr betrifft. Ja.
Soll ich dazu was sagen? Oder
ja, das ist also mehr für dich.
Ich kann sagen, einerseits, wir machen ja Chaos macht Schule, das macht ja ein bisschen das. Ja, das richtet sich zwar primär an Schulen, aber wir machen das auch für andere prinzipiell. Wir haben tatsächlich auch dieses Jahr und werden nächstes Jahr wieder bei Amnesty Österreich quasi Workshops machen. Also bei der Amnesty Academy, ja, das ist die eine Sache. Andererseits ist das tatsächlich auch gerade in Bezug auf Amnesty zum Beispiel ein Problem der Ebenen, wie in vielen anderen Firmen. Also Amnesty hat, ich weiß nicht, ob das jetzt jemand schon gelesen hat, aber Amnesty hat tatsächlich Leute, die sich ganz massiv mit sowas beschäftigen, die so Dinge machen wie Staatstrojaner, Reverse analysieren, die schreiben eigene Programme, um Schadsoftware zu analysieren, etc. pp. Also quasi, da gibt es eine ganz starke IT-Gruppe innerhalb von denen, die sich auch wirklich mit den Privacy- und Security-Aspekten massiv auseinandersetzen. Die sind nur leider halt nicht so, die kommen halt nicht überall an. Also das heißt, ich glaube, das geht durchaus von beiden Richtungen. Wir sind halt nur noch nicht da. Also quasi, wir versuchen da was zu machen, die versuchen auch. Ja. Es wäre noch eine Gegenantwort dazu direkt. Aber warte, ich gebe einfach mein Mikrofon her und...
Dass du Amnesty ansprichst, weil ich Kontakt mit Amnesty habe und es ging um sensible Themen und Amnesty konnte die E-Mails nicht verschlüsseln. Ja.
Genau, deshalb so, ja, hätte.
Mich würde interessieren, was war eure initiale Idee, wie viel Aufwand das wird und was euch vorgestellt habt an Aufwand und wie dann die Realität war für euch? Also war das so mit underestimated oder ihr habt euch viel mehr Sorgen gemacht, als in der Realität waren?
Also fangen wir mal an mit wie viel Aufwand. Ich bin eher ingenieursmäßig rangegangen und habe gesagt, gut, also eigentlich Linux hast du auch vor 5 Jahren schon mal aufgespielt, passt schon. Und auf ein Smartphone-System aufspielen kann auch nicht so kompliziert sein. So, also von der Warte her bin ich davon ausgegangen, dass man relativ schnell halt seine Systeme an Bord hat und der Rest, naja, also mit den Daten, das ist halt vielleicht nicht ganz so, da musst du ein paar Einstellungen machen und dann passt das schon. Was wir aber gelernt haben, ist, dass du relativ viele Aspekte auch deines Nutzerverhaltens hast, wo du Anwendungen, kommerzielle Anwendungen nutzt oder wo du den Browser einfach völlig unbedarft nutzt und durch die Default-Einstellungen einfach so viele Daten rausgibst, dass du dich dann doch wieder einfuchsen musst und zum Beispiel sowas wie das Tracking verhindern musst. Und dann erstmal sich durch die Browser-Plugins durchzufuchsen, was können die, wie stellt man die ein, das kostet dann doch Zeit. Und wie ich sagte, also so eine halbe Stunde nach der Arbeit, wenn man dann völlig erschöpft da ist, unkonzentriert dann was installiert, das geht immer in die Hose. Das heißt, immer für, ich probiere was Neues aus, auf alle Fälle sich ein bisschen Zeit einplanen. Und das muss ich sagen, das hatte ich, als ich das so naiv gedacht habe, nach dem Motto, ich installiere dann die Systeme, habe neues Spielzeug und Katharina kann dann mal mit mir ein bisschen rumprobieren. Und dadurch, dass sie rumprobiert, lerne ich es dann auch. Das ist zwar aufgegangen, aber da gilt so wie bei einer Gründung auch, Hälfte der Ziele in der doppelten Zeit. Also kann man nicht anders sagen. Es ist einfach zäh, weil es dir auch zäh gemacht wird.
Also wir hatten ja auch gezeigt in so einem Zeitstrahl, also das, was wir vorhatten und das, was Realität war. Ja, ich meine, wie gesagt, er kam nach Hause irgendwann im Oktober und dann war irgendwie noch die Weihnachtszeit und dann hatten wir was anderes zu tun und dann haben wir immer darüber diskutiert und dann bei der Diskussion stellten wir aber fest, wir reden über ganz andere Sachen. Und bis wir uns dann mal einig waren, ja, was uns eigentlich wichtig ist, dann habe ich immer gesagt, ja, du kommst mit deinen Werten daher, das versteht doch sowieso keiner. Ja, was soll das? Also wir müssen das irgendwie anders denken. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir dann auch Konsens hatten und dann losgelegt haben und dann ging es halt, ja, und dann waren wir wieder 3 Wochen im Urlaub, da haben wir natürlich nichts gemacht und als wir nach Hause kamen, dann musste man aber sich eindenken und...
Ja. Also sagen wir mal so, das Schöne an dieser Situation war, dass man wirklich sagen kann, das, was wir erlebt haben, das trifft auch für jeden zu, der halt eine Familie mit Kindern hat und einen regulären Job und noch 3 Ehrenämter, weil die haben dieselbe Situation wie wir und in so einer Situation musst du dir einfach dafür Zeit nehmen und dir bewusst machen, dass es ein langfristiger Prozess ist und es ist gut, wenn deine, ich sag mal, Gemeinschaft, mit der du lebst, also deine Familie, dein Partner, wer auch immer, mitmacht. Ob 100% oder nicht, ist völlig wurscht, aber wenn der Partner nicht mitzieht, dann wird das ganz schnell frustrierend, weil die Technik und die Systeme dich frustrieren und dann kommt dann noch dein Partner oder deine Partnerin und sagt, was soll denn der Blödsinn, weil alle sind bei Facebook und WhatsApp und du machst jetzt nicht mehr mit, was soll denn das eigentlich? Nerd. Ja, also das ist halt das, was wirklich dann hilft, auch dich am Schopf dann rauszuziehen und weiter zu motivieren.
Okay, eine letzte schnelle Frage noch.
Konntet ihr andere Leute eigentlich auch motivieren dazu, beziehungsweise habt ihr eine Idee, wie man andere Leute motivieren könnte, das auszuprobieren?
Also mit diesen Quick Wins ging ganz gut. Also es war, mein Favorite ist ja auf dem iPhone das Thema wichtige Orte, wo man dich ja tracken kann. Das ist einfach total einfach, weil man kann es ja ausstellen. Ja? Man drückt einen Knopf und es ist aus. Und das war etwas, was ich vielen Leuten erzählt habe und gesagt habe, guck mal, wie man dich tracken kann. Wenn ich jetzt von dir weiß, du gehst dreimal die Woche in den Bioladen, einmal die Woche ins Fitnessstudio und einmal die Woche dahin, dann habe ich eine Vorstellung, was du für ein Mensch bist. Und das war etwas, was dann den Leuten die Augen aufgemacht hat. Und das war für die auch ganz einfach. Ja? Bei der Umstellung zum Beispiel beim Messenger-System, das haben wir langsam gemacht. Ich habe dann irgendwie erstmal erzählt den Leuten und dann habe ich ihnen geschrieben, so wie ich bin dann weg und habe geschrieben, warum. Und es sind dann viele Leute eben auf ein anderes Messenger-System gewechselt, aber nicht alle. Und es gibt jetzt Kontakte, die habe ich verloren. Die müssen mich halt anrufen. Ne? Aber Begeisterung, eigentlich begeistert waren alle. So ein paar Mal kam dieses, naja, was willst du jetzt? Weil ich meine, du wirst doch sowieso überwacht und es ist eh irgendwie ganz, ganz tief unten irgendwas, wo du nicht hinkommst. Also was soll der Scheiß? Aber ich habe dann immer gesagt, wenn ich gar nichts mache, ist noch schlechter. Ja. Ich will zumindest versuchen, es anderen so schwer wie möglich zu machen.
Ja. Und vielleicht noch ergänzt, du hast ja gefragt, was kann man machen? Also das eine ist, wir haben in unserem Umfeld einfach die Diskussion angeregt. Und was wir halt angefangen haben, wir haben versucht, die Erfahrung, die wir haben, in eine Art von, ich sag mal, Exposé zu packen, sodass wir das in eine Form von, ich sag mal, einfachen Leitfaden umsetzen wollen, den wir dann halt auch veröffentlichen wollen, um das halt auch einer größeren interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber da haben wir auch gemerkt, wir müssen da eine Sprache finden, die halt auch jemand, der sich nicht damit auseinandersetzt, erstens versteht und dann auch versteht, warum. Und da haben wir auch gemerkt, da müssen wir halt noch im Dialog auch dran arbeiten, weil ich komme da eher mit pragmatisch, technisch strukturiert. Das funktioniert im Wissenschaftlichen, aber damit kriegst du die Leute halt nicht. Das heißt, das ist so ein Projekt fürs nächste Jahr. Ich hoffe, dass wir es in der Zeit schaffen. Und
dann machen wir einen anderen Projektplan, genau.
Genau.
Gut. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank.
Gerne.